Hallo und herzlich willkommen zu Agathas Memories. Mein Name ist Manuel Kronast und das ist mein Podcast über das Werk und das Leben von Agatha Christie. Heute Folge 138 und es geht um den Sammelband The Hound of Death, im Deutschen erschienen unter dem Namen Der Hund des Todes. Ein wirklich interessantes Buch, vom Inhalt her und daher, wie es veröffentlicht wurde. Denn als eines der ganz wenigen Bücher von Agatha Christie nach 1925 erscheint es zunächst nicht im Collins Verlag. Es ist überhaupt nicht normal im Buchhandel zu kaufen, sondern ist Teil einer Gutscheinaktion. Wer nämlich vom 7. bis zum 21. Oktober 1933 eine Ausgabe der Wochenzeitschrift The Passing Show kauft, der findet darin einen Coupon. Für 3 Coupons und 7 Schilling in bar kann man dann bei Ottham's Press, das ist der Verlag, der auch die Zeitschrift herausbringt, eines von 6 Büchern bekommen. Und wenn man noch mehr Gutschein hat, kann man natürlich sich mehr Bücher leisten. Eines dieser Bücher ist The Hound of Death, ein anderes zum Beispiel Jungle Girl von Edgar Rice Burroughs, dem Autor von Tarzan. Auch die anderen Autorinnen und Autoren waren in dieser Zeit recht bekannt. Es ist also für die Leserschaft ein attraktives Angebot und offenbar für den Verlag ein riesiger Erfolg, denn keine andere Erstausgabe eines Buches von Agatha Christie vor dem Zweiten Weltkrieg ist heute noch so einfach zu bekommen. Es muss also eine unglaubliche Stückzahl von Büchern über den Ladentisch bzw. über den Verlagstisch gegangen sein. Erst 1936 erscheint der Sammelband dann in einer ordentlichen Buchausgabe im Collins Crime Club, wie die meisten anderen Bücher von Agatha Christie. Im Deutschen ist das Buch, wie gesagt, erhältlich unter dem Titel Der Hund des Todes im Atlantik Verlag, wie fast alle anderen Bücher von Agatha Christie auch. Der Band enthält 12 Kurzgeschichten. Die allermeisten davon enthalten mehr oder weniger übernatürliche Elemente und seien sie auch nur Fake. Es gibt aber auch 2 Detektivgeschichten dabei, vor allem eine der bekanntesten und besten der Autorin, nämlich Witness for the Prosecution, Zeugin der Anklage. 7 der Geschichten sind gesichert vorher schon veröffentlicht worden, zwischen 1924 und 1927 in irgendwelchen Zeitschriften, also geschrieben vor oder spätestens in der großen Krise Agatha Christie's und deutlich vor dem Erscheinen des Sammelbandes. Die anderen 5 Geschichten sind offenbar vorher noch nicht veröffentlicht worden. Wir wissen also gar nicht genau, wann sie entstanden sein könnten, aber wenn ich sie vergleiche mit den Geschichten, von denen wir wissen, wann sie veröffentlicht wurden, kann man schon sagen, das geht ungefähr in eine ähnliche Richtung oder muss sogar früher entstanden sein. Also es würde mich nicht wundern, wenn all diese Geschichten irgendwie vor 1927 entstanden sind, vielleicht nur Entwürfe, vielleicht Vorfassungen, keine Ahnung. Aber das weiß ich eben nicht. Trotz des deutlich dominanten übernatürlichen Elements sind die Geschichten sehr unterschiedlich und eigentlich ist gar keine schlechte dabei. Mit einer Ausnahme sind sie sehr abseits von Agatha Christies Hauptwerk, vielleicht deshalb nicht jedermanns Sache, aber ich finde sie hochinteressant. Sie sind vor allem gut geschrieben. Eine Geschichte ist nach Agatha Christies Angaben sogar deutlich vor dem Ersten Weltkrieg entstanden, stilistisch vielleicht etwas ungelenk und unrund, dafür aber energiegeladen, frisch und leidenschaftlich. Ich werde jetzt im Folgenden, wie ich das bei Sammelbänden ja immer mache, alle Geschichten kurz vorstellen. In den Shownotes sind die Verweise zu den einzelnen Folgen, die ich dazu ja schon gemacht habe, und da sind die Geschichten dann ausführlicher vorgestellt. Es beginnt mit dem titelgebenden The Hound of Death und die ist gleich ein echter Knaller. Selten hat sich Agatha Christie so sehr auf Terrain vorgewagt, das man heute als Fantasy bezeichnen würde. Ein versunkenes oder zumindest von unserer Welt deutlich getrenntes Reich, eine mysteriöse, magische Stadt mit einem hierarchisch gegliederten Stufensystem von Priesterkasten, verschiedene Stufen der Erkenntnis oder auch der Macht, wobei unbeherrschte Macht tödlich sein kann. Dämonische Mächte, zum Beispiel der titelgebende Hund des Todes, Mächte, die beispiellose Macht verleihen können, aber eben auch vernichten können. Eine Nonne, die sich immer mehr in einer Parallelwelt verliert und mit der entdeckten Macht eine ganze Truppe deutscher Soldaten aufhalten kann, aber letztlich nicht mehr in den Weg in die Realität zurückfindet. Und dazwischen etwas verborgen, ein völlig innerweltliches Verbrechen, das mit übernatürlichen Mächten begangen werden soll. Eine Kombination, die in dieser Konsequenz vielleicht einmalig ist, aber etliche Elemente begegnen uns dann doch noch weitere Male in dieser Sammlung. Aus heutiger Sicht ist die Geschichte viel zu kurz. Das magische Reich hätte gut viel mehr Tiefe und Breite vertragen können. So bleiben faszinierende Splitter. Letztlich ist Agatha Christie aber, so hatte ich zumindest den Eindruck, gar nicht daran gelegen, hier ein Fantasy-Reich detailliert zu beschreiben, so würde man heute sagen, Worldbuilding zu betreiben, sondern es geht ihr eher um die Frage, wie in vielen anderen ihrer Werke, wie entsteht das Verbrechen und was macht das mit den beteiligten Menschen, auch den Tätern? Die Frage, ob es sich lohnt. Und wenn man so will, ist die Macht des Bösen, die ja in ganz vielen Werken von Agatha Christie eine Rolle spielt, ja auch was Dämonisches. Und sie macht etwas mit den Menschen, die sie anwenden. Also in vielen Mordgeschichten ist das so, dass die schuldigen Personen letztlich an ihrer eigenen Tat kaputt gehen. Die Unschuldigen sowieso. Also hier ist es halt ins Übernatürliche gesteigert, diese Macht des Bösen, aber sie, Agatha Christie, webt sie immer wieder in ihre anderen Werke auch ein. Mir fällt an diesem Band auf, wie oft es Wissenschaftler sind, meist Ärzte, die einerseits den Versuchungen der Macht erliegen und andererseits den Blick in das Übernatürliche wagen. So in dieser Geschichte, aber nicht zum letzten Mal in diesem Sammelband. Die nächste Geschichte, The Red Signal, habe ich richtig gerne gelesen. Spannend, rätselhaft, atmosphärisch und eine kleine Prise Übernatürliches, wenn es übernatürlich ist, als Sahnehäubchen. Das bleibt nämlich offen. Und gleichzeitig hat die Geschichte alle Elemente der klassischen Kriminalgeschichten Agatha Christies, denn eigentlich ist es das. Ohne die übernatürlichen Elemente würde die Geschichte auch funktionieren. Und andererseits ließen sich diese Elemente auch völlig natürlich erklären und werden es in der Geschichte auch. Agatha Christie überlässt es uns, wie wir das Ganze deuten. Also man könnte sagen, es gibt in dieser Sammlung nicht nur zwei Kriminalgeschichten, sondern das wäre dann die dritte. Das Setting ist Vintage Agatha Christie, eine Abendgesellschaft. Aber Dermot merkt schnell, dass irgendetwas nicht stimmt. Warum ist sein Onkel, der berühmte Psychiater, überhaupt eingeladen worden? Es hilft nicht wirklich, dass Dermot in die Frau seines Freundes und Gastgebers verliebt ist. Und dann hat er, wie schon oft in seinem Leben, eine böse Vorwarnung. Das titelgebende Red Signal, das ihm anzeigt, dass Gefahr im Verzug ist. Sein Onkel, der Psychiater, erklärt das auf rationale und völlig nachvollziehbare Weise. Aber Dermot ist nicht sicher. In dieser Kurzgeschichte schildert Agatha Christie auch mit ganz trockenem Humor eine Seance, die von einem berühmten Medium geschäftsmäßig abgespult wird, naja, und die dann doch allen irgendwie zu denken gibt. 1924 wurde diese Geschichte zuerst veröffentlicht, in ihren Notizbüchern ist eine deutlich ältere Vorform enthalten, also ein frühes Meisterwerk von Agatha Christie. Ein Jahr später, also 1925, wird The Fourth Man veröffentlicht, der vierte Mann. Auch das eine starke Geschichte, auf mehrfache Weise. Sie beginnt als Gespräch in einem Eisenbahnabteil zwischen einem Geistlichen, einem Rechtsanwalt und einem Psychologen. Ein Gespräch über die Seele, die Psychologie, das Verhältnis zwischen Seele und Körper und schließlich über einen berühmten Fall von Schizophrenie. Allein dieses Gespräch ist hochinteressant und es wird deutlich, dass sich Agatha Christie viele Gedanken über diese Materie gemacht hat und dass sie hier spannende Argumente ins Spiel bringen kann. Dann aber kommt der vierte Mann im Abteil ins Spiel, der bis jetzt offenbar geschlafen hat. Er behauptet, den Fall von Schizophrenie, über den die drei gerade gesprochen haben, aus einer ganz anderen Perspektive, nämlich einer persönlichen Perspektive, zu kennen. Und nun entwickelt sich die Geschichte in eine ganz andere Richtung. Christie entfaltet ein Geflecht von Liebe und Abhängigkeit, von Grausamkeit und Naivität. Das ist ganz große Klasse, absolut glaubwürdig und zum Schluss wird es sogar ein wenig gruselig. Die Auflösung ist ganz klar übernatürlich, sie erinnert an einige andere Geschichten in dieser Sammlung, aber vielleicht ist das auch alles nur eine geniale Erfindung des vierten Mannes, der den bei aller Professionalität doch sehr von sich überzeugten drei Männern einen Denkzettel verpassen will. Auf jeden Fall lesenswert. Ungeklärt ist das Entstehungsdatum der vierten Geschichte, der Gypsy. Offenbar ist sie im Druck erst im Rahmen des Sammelbandes erschienen. Der Titel führt in die Irre. Denn eigentlich geht es um eine Frau, die den Hauptpersonen immer wieder begegnet, im Traum oder real, und die offenbar Vorahnung von einer drohenden Gefahr hat, die sie dann weitergibt. Also keine Angehörige der Sinti und Roma. Im Grunde ist sie ein personalisiertes Red Signal. Das ist mir jetzt erst aufgefallen, nachdem ich die beiden Geschichten hintereinander gelesen habe. Diese Frau trägt nämlich oft ein rotes Kleidungsstück, zum Beispiel einen Schal. Die Geschichte hat autobiografische Bezüge. Auch Agatha Christie hatte als Kind einen immer wiederkehrenden Traum. Allerdings war es keine Frau mit roten Kleidungsstücken, sondern ein Flintenmann. Und der war auch irgendwie bedrohlich und hat sie nicht auf Gefahren hingewiesen. Aber letztlich ist diese Geschichte die tragische Geschichte einer Frau, die mit einer Kraft ausgestattet ist, der sie letztlich nicht gewachsen ist und ihr dann auch einen ganz folgenschweren Irrtum begeht, weil sie ihre Kraft überschätzt. Insofern auch hier ein kräftiger Schuss Übernatürliches und eine interessante Geschichte. Ebenfalls vor 1933 nach meiner Kenntnis noch nicht erschienen ist The Lamp, die Lampe. Und das ist nun eine waschechte Geistergeschichte. Eine Familie, drei Generationen, Mutter mit ihrem Sohn und ihrem Vater, die bezieht ein Haus, in dem vor etlichen Jahren ein Kind grausam verhungert ist. Interessant ist das Konzept der unterschiedlichen Sensibilität für die Geisterwelt, die bei Kindern am ausgeprägtesten ist. Hier kommt das Symbol der titelgebenden Lampe ins Spiel. Auch hier gibt es Bezüge zu Agatha Christies Kindheit. In ihrer Schilderung einer Familie, die das Geld zusammenhalten muss und doch mehrere Dienstboten hat, aber auch in dem Kind, das eine unglaublich große Vorstellungskraft hat, so wie Agatha Christie sie auch gehabt hat. Eine sehr kurze Geschichte, aber auch eine ganz wunderbare. Und ich bewundere Agatha Christies Fähigkeit, ein trauriges Ende gleichzeitig ein Happy End sein zu lassen. Das muss man erstmal schaffen, finde ich. Eine der Geschichten in diesem Band, die mir am längsten nachhingen. 1926, im Jahr von Agatha Christies größter Krise, wird eine meiner Lieblingsgeschichten von ihr veröffentlicht. Wireless. Es ist eigentlich eine Kriminalgeschichte, erzählt von einem im Grunde perfekten Verbrechen, das erfolgreich ist und doch grausam schief geht. Insofern, aber ich habe es nicht zu den Kriminalgeschichten gerechnet, weil es keinen Detektiv gibt, der das Ganze aufklärt. Es klärt sich sozusagen irgendwie von selber auf und bringt es dann zu einem ganz interessanten Ende. Die übernatürlichen Elemente, die es enthält, werden eigentlich von Anfang an als Hokuspokus geschildert. Und im Grund ist es auch von Anfang an klar, wer der Verbrecher ist. Es geht um Mrs. Harter, eine alte, bärbeißige und sehr reiche Dame, auch ein ganz typischer Charakter bei Agatha Christie. Ihr Mann ist seit Jahren verstorben und sie wird seitdem zunächst von ihrer Nichte, mit der sie sich aber irgendwann zerstreitet, und dann von ihrem Neffen begleitet. Charles Ridgway, der Neffe, sorgt sich sehr um seine herzkranke Tante, und als der Arzt verkündet, dass sie nun keine Aufregung, aber wohl positive Ablenkung braucht, da überredet er sie zum Kauf modernster Technik, nämlich eines Radios, Wireless. Die alte Dame ist erst total skeptisch. Sie genießt das dann aber, Konzerte zu hören oder Bildungsprogramme. Doch eines Tages wird das Radiokonzert unterbrochen von einer Botschaft ihres verstorbenen Mannes Patrick. Und damit hat sie natürlich die Aufregung, die sie eigentlich gar nicht gebrauchen kann. Und das setzt sich fort, als noch mehr Botschaften kommen. Wie gesagt, es ist eigentlich kein Geheimnis, wer hinter der ganzen Sache steckt. Spannend ist der damals wohl überraschende Gebrauch der neuen Technik. Und vor allem finde ich es total interessant, wie der abgrundtief bösartige und doch ziemlich geniale Plan zwar aufgeht, aber doch grandios scheitert. Also ein bisschen das Umgekehrte von der Konstellation bei The Lamp, wo ein tragisches Ende zu einem Happy End wird. Hier ist es so, dass für einen Menschen in dieser Geschichte ein scheinbares Happy End dann doch ganz grausam zerbröselt. Und wahrscheinlich ist am Ende diejenige am glücklichsten, die in dieser Geschichte stirbt, nämlich Mrs. Harter. Wie gesagt, ich liebe diese Geschichte. Die nächste Geschichte, The Witness for the Prosecution, ist sicher die berühmteste der Sammlung. Sie wird gelegentlich als Agatha Christies genialste Kriminalgeschichte bezeichnet. Das finde ich nicht, aber sie ist in der Tat richtig, richtig gut. Besser allerdings noch sind, finde ich, ihre Metamorphosen als Theaterstück und vor allem als der geniale Film von Billy Wilder mit Charles Laughton und Marlene Dietrich. Die ursprüngliche Kurzgeschichte wird 1925 veröffentlicht und eine der wenigen waschechten Kriminalgeschichten in dieser Sammlung, da ist überhaupt gar keine Spur von Übernatürlichem. Also tatsächlich, das ist in dieser Geschichte einmalig. Hier wird auch nie nur angedeutet, dass irgendwas übernatürlich sein könnte. Wie gesagt, die Kurzgeschichte ist nur der Same, aus dem ein Theaterstück und ein Film oder mehrere Filme entstehen, aber alle Genialität ist schon da. Selten spielt Agatha Christie so gekonnt mit den Erwartungen der Lesenden. Auf welche Weise, das kann ich hier nicht sagen, das wäre ein Spoil. 1925 erscheint diese Geschichte zum ersten Mal in einer ganz starken Schaffensphase der Autorin und sie berichtet von einem auf seine Weise sehr konventionellen Verbrechen. Miss French, eine alte, exzentrische und sehr reiche Dame, wird brutal ermordet und es sieht zunächst alles nach einem Raubüberfall aus. Aber die Polizei hat Zweifel und schon bald fällt der Verdacht auf den jungen Leonard Wohl. Leonard ist einer von Agatha Christies typischen schwachen jungen Männern mit Finanzproblemen. Er hat Miss French zufällig kennengelernt, sich mit ihr angefreundet. Sie lässt sich von ihm bei Haushalt und Finanzen helfen. Er genießt, dass er umsorgt und verwöhnt wird. Dass sie ihn in ihrem Testament als Haupterben einsetzt, davon will er nichts gewusst haben. Trotzdem sieht es für ihn richtig schlecht aus. Es hängt alles an der Aussage seiner Frau, Witness for the Prosecution. Die Geschichte kommt so unauffällig, fast cozy daher. Sie überrascht aber mit genialen Wendungen und unter der glatten Oberfläche steckt eine erschreckende Grausamkeit. The Mystery of the Blue Char von 1924 ist ein gutes Gegengewicht zu Witness of the Prosecution. Eine humorvolle kleine Geschichte, in der das Übernatürliche ganz klar ein Mittel ist, um einen naiven Menschen zu berauben. Nebenbei könnte sie auch als eine elegante Spitze Agatha Christies gegen ihren golfspielenden Ehemann gelesen werden. Könnte. Denn auf der einen Seite leidet Agatha damals, 1924, unter Archies neu entdeckter Leidenschaft, dem Golfspiel. Andererseits ist es eine glückliche Zeit für die kleine Familie. Aber ein wenig wird in dieser Geschichte schon die absolute Konzentration auf den kleinen weißen Ball auf die Schippe genommen. Jack Hartington ist ein junger Mann, der das Pech hat, sein Geld in der Londoner City verdienen zu müssen, wo er doch lieber jede Minute auf dem Golfplatz ein wenig südlich von London verbracht hätte, also ungefähr da, wo Archie und Agatha auch gewohnt haben. So muss Jack jeden Wochentag schon sehr früh auf das Grün, um überhaupt in Übung zu bleiben. Auf der anderen Seite ist er aber ein sehr gutherziger, hilfsbereiter junger Mann und so zögert er nicht, zur Hilfe zu eilen, als eine Frauenstimme Hilfe, Mord ruft. Er findet aber nicht, was er erwartet, sondern stolpert in ein haarsträubendes Abenteuer rund um einen sehr wertvollen blauen chinesischen Krug. Eine kleine, leichte, rundum gelungene Geschichte mit feinem Humor, typisch für Agatha Christie in diesen Jahren. Bei The Strange Case of Sir Arthur Carmichael ist die Entstehungszeit wieder völlig unklar. Ich tippe auf kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Irgendwie habe ich mich beim Lesen an die eine oder andere Sherlock Holmes-Geschichte erinnert. Also das ist doch was, was auf einen eher früheren Zeitraum hindeutet. Veröffentlicht wird das Ganze auf jeden Fall 1933 im Rahmen des Sammelbandes. Hier ist das Übernatürliche kein Hokuspokus, sondern eine ganz reale Macht, die für finstere Absichten missbraucht wird, was letztlich nicht gut geht. Auf der einen Seite ein Beispiel dafür, dass Menschen nicht wissen, worauf sie sich einlassen, wenn sie mit den spirituellen Mächten spielen, so ähnlich wie beim Hound of Death. Auf der anderen Seite ein typisches Christie-Familiendrama und ein Mord, der strukturell nicht anders verläuft als in den realen Geschichten der Autorin. Naja, nur strukturell. Denn das Interessante ist, dass Agatha Christie hier das übernatürliche Element so ausschöpft, dass ein Mord passiert, obwohl kein Mord passiert. Das hätte die schuldige Person ohne Magie nicht hinbekommen und ist, glaube ich, auch bei Agatha Christie relativ einmalig. Insofern ist es eigentlich das perfekte Verbrechen, aber wie gesagt, man sollte sich nicht mit Mächten einlassen, die man nicht versteht und beherrscht. Es wird in dieser Geschichte von Sir Arthur Carmichael erzählt, der von einem Tag auf den anderen völlig verändert ist, fast animalisch und ohne menschliche Intelligenz, eigentlich nur noch eine Hülle ohne Inhalt. Der Arzt in dieser Geschichte, der Ich-Erzähler, ist übrigens relativ untypisch, persönlich integer und sensibel genug, um die Wahrheit zu erfahren und als Ansprechperson bereitzustehen. Eine der seltsamsten Geschichten dieser Sammlung, aber wie alle anderen unbedingt lesenswert. The Call of Wings ist mit Sicherheit die älteste Geschichte der Sammlung, wenn auch wohl erst mit ihr 1933 im Druck erschienen. Nach ihrer eigenen Aussage in ihrer Autobiografie schreibt Agatha Christie die Geschichte einige Jahre vor dem Ersten Weltkrieg mit ihren anderen ersten literarischen Gehversuchen. Mich hat sie vom Stil und inhaltlich zunächst mal an die Romane erinnert, die sie als Mary Westmacott geschrieben hat. Giant's Bread hatten wir ja schon behandelt in diesem Podcast. Aber sie haben mich auch erinnert an die Geschichten rund um Mr. Harley Quinn und Mr. Satterthwaite. Die Geschichte erzählt von Silas Hamer, einem erfolgreichen Geschäftsmann, der plötzlich dem griechischen Gott Pan begegnet und wunderbare, überirdische Musik hört, was sein Leben radikal verändert. Die Geschichte kreist um große Fragen wie um den Sinn des Lebens, die Kraft der Musik und den Wert des Individuums. Ist es angesagt, das Leben eines betrunkenen Obdachlosen zu retten und das eigene, nach weltlichen Maßstäben viel erfolgreichere, dadurch in Gefahr zu bringen? Die Antwort zeigt schon hier, wie radikal Agatha Christie den Wert menschlichen Lebens, egal wie nützlich es scheint oder unnütz es erscheint, bejaht. Aber das sind noch lange nicht alle Elemente, die in The Call of Wings auftauchen. Ein bisschen ein Gemischtwarenladen, das ist alles nicht ganz rund, stilistisch sicher noch ausbaufähig, aber was für eine Energie steckt in dieser Geschichte. Dann aber The Last Seance, zuerst veröffentlicht 1927 und das ist die für mich mit Abstand schrecklichste Geschichte der Sammlung. Es ist nicht wirklich eine Horrorgeschichte, aber da steckt so eine grausame menschliche Tragödie drin und vor allem auch eine abgrundtief menschliche Bosheit, die sich als Liebe tarnt. Der Titel könnte nicht besser gewählt sein. Es geht um die letzte Seance des berühmten Mediums Simone, bevor sie heiraten und sich ins Privatleben zurückziehen will. In dieser Geschichte bestehen keine Zweifel. Alle übernatürlichen Elemente sind real, keine Tricks. Und bewegend wird geschildert, wie die 10-jährige Tätigkeit als Medium Simone zugesetzt hat. Das Medium ist hier nicht, wie so oft, eine geldgierige Betrügerin, sondern eine Gefangene des eigenen Talents, die von anderen selbst zeitweise von ihrem Verlobten als Werkzeug angesehen oder ausgenutzt wird. Simone ist in all der gebotenen Kürze meisterhaft charakterisiert. Wir werden noch öfter in Agatha Christies Werken auf eine blinde, zerstörerische Form der Mutterliebe stoßen, aber selten so drastisch dargestellt wie hier. Und natürlich können wir uns fragen, wie viel ist davon autobiografisch? Agatha Christie hatte eine Mutter, die sehr fordernd war und die ihr Kind auch ziemlich abgöttisch liebte, die aber ihr Kind auf ihre ganz eigene Weise sehr förderte. Also das ist doch eine andere Art von Mutterliebe und vor allem keine zerstörerische, sondern ich glaube, das war für Agatha Christie auch eine sehr stärkende Mutter. Insofern Clara Millers Präsenz war für die kleine Agatha sicher herausfordernd, aber sicher nicht zerstörerisch. Und sie selbst hat auf jeden Fall alles getan, damit ihre Tochter Rosalind ihre eigenen Wege gehen kann. Vielleicht auch, weil sie im Blick hatte, dass Mutterliebe, wenn sie so radikal auf eine Person ausgerichtet ist, zerstörerisch wirken kann. Nicht nur für die Umgebung, sondern auch für das eigene Kind. Es ist auf jeden Fall eine hochinteressante Geschichte, wenn auch eine, die ich nicht lesen will, wenn ich es irgendwie vermeiden kann, bei aller Qualität, die da drin steckt. Der Sammelband schließt mit einer starken Geschichte. SOS, veröffentlicht 1926, täuscht uns am Anfang vor, vom Übernatürlichen zu handeln. Ein Spukhaus, bedrückende Atmosphäre, ein geheimnisvoller Fremder aus dem Nichts. Mortimer Cleveland, der dann auch noch ein Spezialist für das Übernatürliche, Spirituelle ist. Aber das ist alles Fassade. bis auf die Atmosphäre. Und Mortimer Cleveland hat einfach ein unglaublich gutes Gespür für die Schwingungen zwischen Menschen, für das Ungewöhnliche und Bedrohliche zwischenmenschlicher Beziehungen. Mit einem Wort, es ist eine waschechte Detektivgeschichte und mit einem interessanten Detektiv. Mortimer Cleveland allerdings stützt sich noch mehr als Poirot auf die Psychologie, auf das Ungesagte und doch Spürbare. Damit verhindert er ein Familiendrama in einem gottverlassenen Cottage, wo er durch einen Autounfall gestrandet ist. Ein Baumeister im Ruhestand mit seiner völlig schreckhaften Frau. Der Teenager-Sohn, der gerne chemische Experimente unternimmt. Und die beiden wunderschönen Töchter. Irgendetwas stimmt hier nicht, merkt Mortimer sehr schnell und er geht dem auf den Grund. Ich finde, dass Agatha Christie so selten so meisterhaft eine bedrückende Atmosphäre gelingt. Und eigentlich tut sie das auf eine Weise, die nicht ideal ist, weil es doch den Grundsatz gibt, don't tell, show. Aber Agatha Christie ist niemand, der etwas zeigen kann, etwas durch Beschreibung, sondern es geht ganz viel durch das Gesagte und vor allem über die Dialoge. Es sind die Dialoge, die ihre Werke antreiben und so ist es auch hier. Und sie schafft es mit diesen Dialogen, die Atmosphäre zu erzeugen, auch wenn es oft innere Dialoge sind. Also wie gesagt, ein toller Abschluss dieses Bandes. The Hound of Death, ein Sammelband, 12 Geschichten, unter denen nur 2 bis 3, naja, vielleicht 4 mit gutem Willen, echte Kriminalgeschichten sind. Aber auch die übernatürlichen Geschichten sind häufig dadurch motiviert, dass Menschen anderen Menschen schaden, dass sie das Übernatürliche dafür missbrauchen. Oder den Schein des Übernatürlichen. Das Böse kommt in der Regel nicht aus dem Jenseits, sondern aus dem Inneren von Menschen. Von Menschen, die die Naturgesetze des Übernatürlichen für ihre eigenen Zwecke missbrauchen oder es zumindest versuchen. Und das Böse, was oft als dämonische Macht in Agatha Christies Werken erscheint und die handelnden Personen mitreißt und ins Unglück stürzt, das wird hier eben in vielen Fällen als ganz reale, übernatürliche, dämonische Macht geschildert. Die Geschichten liefern viele ganz starke Charakterstudien und erzählen meisterhaft von dysfunktionalen Beziehungen. Insofern ist mein Fazit ein sehr starker Sammelband mit ganz unterschiedlichen Geschichten, die allerdings zum größten Teil sehr weit von dem weg sind, was landläufig mit Agatha Christie verbunden wird. Das war heute nun wieder eine etwas längere Folge und das wird auch für die nächste gelten. Denn dann geht es um einen der bekanntesten Romane von Agatha Christie, mehrfach verfilmt. Murder at the Orient Express, Mord im Orient Express. Für heute vielen Dank fürs Zuhören und viel Vergnügen beim Lesen. Bis zum nächsten Mal, alles Gute.